Willkommen zu einer Reise in die Medienwelt vor 2000 Jahren. Willkommen bei Mega Verpeilt.
Wer fängt überhaupt an? Sehr gut. Ach, ich fange einfach mal an. Hallo und willkommen bei Mega Verpeilt, den 90er-Jahre-Rückblicks-Podcast, hat Maumagge das genannt, ne? Aber ist auch schon länger vorbei.
Ach Gottchen, ich muss mich auf die 90er beschränken?
Nein, deswegen. Das war noch so der alte Slang. Ich bin der Arne, hallo. Und mit dabei sind wieder meine drei lustigen zwei. Einmal der Matthias.
Morgen.
Der Markus ist auch da.
Hallo Welt.
Und der René ist auch da.
Hallihallo.
Ach, dieses Engagement hier, dieser Elan, der uns hier entgegenstrotzt. Wie geht's euch?
Gut soweit.
René sagt jetzt wieder.
Schlechte Menschen, jeder immer jung.
Ja, genau.
Das sagt René auch immer. Ihr seid alles schlechte Menschen.
Also mit dem Spruch komme ich immer nur bei meinem Chef an. Wenn der fragt, wie geht's? Ja, schlechten Menschen geht's immer gut, ne?
Markus hat ja in der letzten Folge, sehe ich gerade, total normal geguckt. Ja. Ich habe dann auch mal eine Folge geguckt. Die war ja ganz schön lang, die Sendung auch so, ne?
Ja.
Und die hat auch stellenweise ein bisschen Längen. Aber ich habe die erste Folge geguckt mit Herrn, wie hieß der nochmal?
Herr Iken.
Ich habe das mit meiner Tochter gesehen, weil ich dachte, ne? Gucken wir mal zusammen, die fand das dann aber auch lustig.
Ja, also gerade dieses Herr Iken-Ding finde ich großartig. Herr Iken auch was hermacht.
Ja, und aber auch die Hälfte der Gags versteht sie natürlich nicht mehr. Sie weiß ja, natürlich klar. Nicht, das Kufstein-Lied, damit kann sie jetzt nicht so viel anfangen.
Ja. Aber er bekommt es live gesungen im eigenen Wohnzimmer.
Ja. Wo ist denn ihre Frau? Ja. Keine Ahnung. Gab es nicht sowas mal bei Aiden, hier bei TV Total? Hatten sie Bimmelbingo oder sowas? Sind immer nachts irgendwelche Leute geweckt? Oder da hatten sie auch sowas Ähnliches mal gemacht.
Sagt mir nichts.
Aber ich habe auch was. Ich muss mal ganz kurz erzählen von einer Sendung, die ich entdeckt habe. Die stammt originär aus dem SR, Markus.
Oh.
Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die ist jetzt aber auch, glaube ich, beim SWR mit angedockt oder sowas. Weil sie gesagt haben, die haben jetzt ein größeres Einflussgebiet für die Sendung. Kennst du die Sendung Flohmarkt?
Natürlich. Okay. Natürlich haben wir, ach, das ist noch keine Woche her,
ernsthaft?
als wir zu Hause gesessen haben, tatsächlich mal alle zusammen, was gar nicht so häufig vorkommt, wenn du Kinder hast, die halt so 18 und 21 sind. Und Freundin vom Sohn noch mit dabei und so durchgezappt, beziehungsweise irgendwie hängen geblieben. Und dann lief gerade der Flohmarkt mit einem Friemel, wie wir hier sagen.
Mit einem Friemel?
Der Friemel macht das, ja.
Ist das der
der Moderator.
Kannst du mal Matthias und René das Konzept dieser Sendung?
Ja, bitte.
Ja, ihr kennt Flohmarkt, ne? So rein, also das, was man so kennt.
War ich mal
kennt,
da.
Warst du mal, ne? Und das hier ist tatsächlich ganz ähnlich. Also da ist jemand, meistens sind es tatsächlich mehr so professionelle Verkäufer, also weniger so die, ich räume mir meinen Keller leer.
Irgend so ein schangeliger Händler.
Ja, genau.
Aus dem Saarland.
Aber es sieht tatsächlich so aus, als räumt er seinen Keller leer. Das ist dann so in einem Studio aufgebaut. Es ist immer ein Fischtopf dabei, muss man drauf achten.
Okay.
Also ist wie so, sagt euch Römertopf noch was?
Ja, ja.
Ja. Halt so ein Tonkochtopf irgendwie, den du in die Backröhre schiebst.
Römertopf ist übrigens ein Markenname.
Ah, okay. Mhm. Okay. Auf jeden Fall gibt es den auch für Fisch und das ist der Fischtopf, der ist auch immer dabei. Und da ist so liebevoll aufgebaut alles, was Rach früher als Hausfrau, wie nennt er das?
Gerümpel.
Hausfrauentant oder sowas in irgendwelchen Restaurants befunden hat. Also Dinge, die kein Mensch eigentlich mehr braucht. Es hängen Preisschilder dran und du kannst dort anrufen und ja, ich würde das gern mal näher sehen und ich kauf's. Oder halt auch nicht. Und dann geht das eine halbe Stunde so, glaube ich. Und ja, dann,
also da rufen super. Dann halt wirklich Leute an.
Ja.
Also da wird auch nicht viel mit den Leuten auch kommuniziert, sondern ja, Frau Meier, was hätten Sie denn gerne? Ja, ich hätte hier gerne diese komischen Keramikzapfen, die Sie da stehen haben. Können Sie dir mal zeigen? Dann zeigt die Kameraleute sind da echt gut drauf. Also die, ja. Die wissen immer schon, worauf sie ranzoomen müssen. Ja, 16 Euro, ja, die nehme ich.
Ja, wenn ja was für 16 Euro dabei wäre.
Ja, pass auf. Da gab es ja nämlich so zwei Zapfen. Wir haben das irgendwie vor 4 Wochen mal geguckt oder in der Mediathek. Ich weiß gar nicht, weil ich irgendwo, ich glaube, bei Baywatch Berlin hatten sie auch davon geredet.
Aber in der Mediathek ist schon hart.
Ja, auf jeden Fall, da standen da so 2 Keramikzapfen, irgendwie so Dekostücke, ja. Einer kostete 16 Euro und dann rief der Typ an, ja, ich hätte gerne diese Zapfen. Oh, einer 16 Euro, cool. Ich würde die 2 für 30 nehmen und dann war die Verkäuferin gesagt, nö. Und der, wie heißt der, Prim hat gesagt, ja, Frau Müller möchte jetzt wohl nicht handeln, okay, bis zum nächsten Mal. Also es wird gar nicht mit den Leuten, die da angerufen, sondern so, was machen Sie, wo kommen Sie her, sondern einfach nur so, ja, kaufen, Zack, ja, ja, nein.
Weiter. Ja, kreuz an. Manche der Händler sind
klingt
tatsächlich. Ja, die müssen ja durch, da muss ja alles muss raus. Ne? Wir müssen verrückt sein.
Ihr müsst alles euch das echt mal angucken. Wirklich.
Und was wollte ich jetzt sagen? Ja, also manche Händler sind ja durchaus bereit, dann auch zu feilschen. Also manche machen es so direkt. Ansonsten rufst du, beziehungsweise die Telefonnummer wird dann ja, notiert. Genau. Mhm. Und der Verkäufer ruft dich dann am nächsten Tag nochmal an. Und das sind wir, ja, können wir da am Preis noch was? Wir reden morgen. So, und das ist...
Vor allem, das ist die, ja, und hier ist die Nummer von Frau Müller, 0172783346 oder irgendwie so. Einfach so die ganze Nummer auch einfach. Ah, die ist, und dann hatten wir das irgendwie gesehen. Wie heißt der Prim? Der Friemel. Da rief dann einer, ich hätte gern dieses eine Ding, aber manchmal sind diese Dinger auch nicht so genau zu beschreiben. Ja, da steht irgendwas Braunes in diesem Regal und er geht dann da hin zwischen dieses Zeug und dann hat er es nicht gefunden. Ja, hier oben, das ist eine schöne Vase. Und nein, weiter unten, weiter rechts. Ja, ich sehe jetzt hier nicht. Sie müssen weiter rechts gehen. Dann hast du natürlich über DVB-T oder DVB-S oder so auch so irgendwie so 5 Sekunden Delay oder sowas und dann... Diese Sendung ist einfach so wie so ein Autounfall.
Ja, das trifft es ganz gut. Und am schönsten finde ich aber, wenn dann Menschen aus dem Saarland anrufen, denen es halt scheißegal ist, wer da gerade ist, sich nicht einen Funken drum bemühen, Hochdeutsch zu sprechen und der Friemel dann aber auch mit denen dann halt platt spricht, weil der weiß ja schon, wenn ich jetzt anfange Hochdeutsch, das wird gar nichts. Ne? Und das, ja, also muss man eigentlich lieben.
Also ihr müsst euch das echt mal angucken.
Ich habe jetzt nicht so wirklich das Bedürfnis.
Doch, das doch, muss ich
auch empfehlen. Doch, auch Empfehlung.
Doch. Ganz dringend.
Ich habe da noch nicht mal Fernsehen.
Es gibt die Mediathek.
Mediathek, habe ich gehört.
Ich habe gerade den Link gepostet. Ach. Das ist einfach, das ist echt so Gerümpel. Manchmal, was da, also. Oder Matthias, miste doch mal deine Brettspiele aus.
Ja, mache ich regelmäßig.
Ja, dann sagst
pack ich
du,
dir in Kisten und dann schicke ich
dann
nach
rufst
Hamburg.
Du mal beim SR an und sagst, hier, ich möchte mal so ein Special machen. Dann machst du so ein Brettspiel-Flohmarkt im Fernsehen.
Mhm. Musst aber dann natürlich nach Saarbrücken kommen, ne? Das wird wahrscheinlich auf dem Heilberg wird das aufgezeichnet.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich schicke 2 Kisten mit Spielen an Markus und Markus verkauft die dann im Fernsehen?
Nein, du musst das machen. Du bist ja auch die Marke. Und dann musst du natürlich auch deine Handynummer dann am Ende, am Ende da bekannt geben. Und der Friemel macht das denn?
Mit der dir? Macht das.
Ihr müsst euch das echt
machen. Nee.
Ah, ich hatte sehr viel Spaß. Familie hat das auch hier richtig abgefeiert. Also das war großartig. Ob Alpenpanorama, Bronzebüste oder gut erhaltene Küchenmaschinen aus Großmutters Zeiten. Alles findet seinen Platz und seine Liebhaber.
So sieht's aus.
Auch ich hätte gern den Mackie da vorne. Was soll denn der kosten? Ist der wetterfest? Ja, wenn du den Garten stellen willst, ist das wichtig.
Ja, ja, 35 Euro, oh, da reden wir später drüber.
So ist es.
Ach, großartig. Ja, das war meine Fernsehentdeckung der letzten Wochen.
Stark.
Ja, siehst du, ich dachte, ich bringe mal ein bisschen heimkoloriert, aber gut, dass du das auch erst geguckt hast. Finde ich auch.
Also ich kenne es tatsächlich schon länger, ne? Aber wir haben das tatsächlich mit allen Mann hier geguckt und haben uns nicht mehr eingekriegt, ne? Weil, ja.
Ja, es ist
die Sachen cool sind, der Typ, der verkauft, dann halt auch irgendwie immer sehr besonders ist und die Leute, die anrufen, ist halt Gold, ne?
Ja.
Das sind wir wieder bei total normal, als Happe bei Erika Berger damals anrief, wo hier mit, dass er seine Frau nicht versteht, weil sie halt Portugiesisch spricht und er nicht. Und das, ja, ungefähr das, so, Niveau, ja, das ist das teilweise, ja.
Also ich kann euch sagen, was ich letzte Woche gesehen habe und wofür ich meine Lebenszeit zurückhaben möchte.
Oh je.
Und zwar habe ich gesehen, das melancholische Mädchen.
Okay. Mhm.
Von, lass mich lügen, 2018, 2017, 2019.
Ja, du hast auch zwei Söhne. Ich sehe das melancholische Mädchen, die jeden Morgen hier aus dem Haus gehen.
Also das kann sich auch jeder angucken. Das gibt's bei VÖBB. Das sagt euch natürlich allen was, oder?
Nein.
VÖBB.
Das ist sowas wie Filmfriend. Kennt ihr Filmfriend?
Nein.
Okay, kennt ihr Büchereien?
Ja.
Ja.
Gut, wenn du einen Büchereiausweis hast, dann kannst du diese beiden Streaming-Plattformen kostenlos nutzen.
Ah. Mhm.
Kostet ungefähr einen Zehner im Jahr. Also gar nichts.
Also, du hast gesagt, kostenlos. Kannst du kostenlos nutzen für einen Zehner im Jahr?
Der Ausweis kostet einen Zehner. Ach so, der Ausweis. Für den Bibliotheksausweis und so. Aber dann kannst du diese Streaming, die kosten dich nichts extra. Auf jeden Fall habe ich das melancholische Mädchen gesehen, weil meine Schwester mir den empfohlen hat. Weil der hätte mir schon irgendwie ein Alarmsignal aufgehen können. Und man sieht viel nackte Haut. Man sieht, ich weiß nicht mal, ob ich das Dialoge nennen möchte. Du kriegst Texte zu hören, wo du denkst so, boah, ist das eine monotone Dreckskracke? Und dann liest du darüber, wie die Presse das Ding abfeiert. Und ich denke so, nee. Also, falls irgendjemand das Ding auf VÖBB sehen möchte, das melancholische Mädchen, oder auf Englisch Aren't You Happy, obwohl es eine deutsche Produktion ist, ganz gruselig, ist nur 80 Minuten lang, ich möchte trotzdem meine Lebenszeit zurück.
Dann kann ich ja auch noch mal, ich weiß ja nicht, wie viele Bretterwisser-Hörer hier dabei sind oder ob wir auch, wie groß, also ich war ja auch im Kino, hab auch einen Film geguckt, der dauerte auch ungefähr 80 Minuten, hab aber gedacht, nö, das war jetzt gut investierte Zeit. Diesen Animationsfilm Flow kann ich sehr empfehlen. Der Film, in dem, ja, die Reise einer Katze gezeigt wird durch eine Welt. Und in dem Film gibt es nicht so wie bei Pixar, dass die Tiere irgendwie sprechen, sondern die schnurren halt, die bellen halt, die machen Geräusche, aber die reden halt nicht. Also der ganze Film ist ein Stummfilm und funktioniert aber trotzdem irgendwie.
Ich musste da an Wall-E denken. Da ist ja auch die erste Hälfte des Films.
Mhm.
Ja. Da sind auch nur, und das, der war auch schon sehr schön.
Genau, und das ist halt bei dem Flow halt auch, und der hatte ja den Oscar jetzt gewonnen für irgendwie bester Animationsfilm. Ich glaube, der zweite Animationsfilm überhaupt, der nicht aus den USA kommt, der den Preis gewonnen hat.
Mhm.
Ist irgendwie ein litauisches Projekt, auch so mehr oder weniger One-Man-Show. Ich hatte das beim Bretterwissern schon mal erzählt. So, ich habe am Anfang ein bisschen gefremdet mit dem Film. So, Animationsstil ist ein bisschen ungewöhnlich. Und dann halt keine Dialoge, sondern, ne, es laufen halt Hunde rum und eine Katze. Normalerweise wirst du denken, ja, die unterhalten sich und, oh, die bösen Hunde, wir müssen dich jetzt jagen, böse Katze oder sowas. Nö, das wird einfach über Bellen und Miauen gemacht. Und am Ende zerreißt es einen halt. Zumindest Teile der Familie. Also nicht die Familie ist zerrissen, aber emotional. Also.
Aber wenn wir schon beim Oscar sind, habt ihr euch I'm Not a Robot angesehen?
Nein.
Der hat den Kurzfilm gewonnen. Das Ding ist 15, 20 Minuten lang oder sowas. Kann man auf YouTube sehen. Warte mal, ich pack mal hier gleich einen Link rein. Den kann ich sehr empfehlen. Der war interessant, spannend und unterhaltsam.
Okay.
Also die bei den Oscars können auch gute Filme auszeichnen, will ich damit sagen.
Ja, wie gesagt, bei dem Flow halt auch. Also der Flow, der hat halt 3,5 Millionen Euro oder Dollar gekostet, was ja einfach nichts ist. Und ja.
Irgendjemand hat's gepiept.
Das war ich. Du hast eine Nachricht geschickt.
Nee. Warum ist dein Gerät nicht auf
Nee, doch, mein stumm. Gerät ist stumm, denn es ist ein anderes Gerät gewesen.
Das kann ich auch pfeifend in die Luft gucken.
Alles gut.
Ist nichts passiert.
Also, Oscars. Aber was jetzt bei den Oscars weitergewonnen hat, kann ich dir nicht sagen. Keine Ahnung.
Habe ich dieses Jahr tatsächlich auch fast komplett ausgeblendet. Ich weiß gar nicht, warum. Weil gerade im letzten Jahr habe ich relativ viel dann auch entweder schon vorher oder dann im Nachgang geschaut. Aber dieses Jahr ging das irgendwie sehr an mir vorbei.
Ja, bei mir auch.
Ja, also an mir ging es nicht ganz vorbei, weil da gab es natürlich ein ganz tolles Musical, das aufgrund der Real Life
Ach, dieses, wie hieß er denn?
Emilia Perez, genau, natürlich dann nicht gewonnen hat. Aber von da aus gesehen, ja, der Rest, da könnte ich dir jetzt auch nicht sagen, was gewonnen hat.
Nora war, glaube ich, so diese Sache. Dieses ging es halt nicht um Sexarbeiter und wie. Ja.
Okay.
Ja, ist, glaube ich, keine Komödie.
Ja.
Ja. Gut, das war alles das neue Zeug.
Ja, kommen wir jetzt mal zu dem richtig tollen alten Zeug. Wahrscheinlich ist meins wie das älteste von euch, aber so ist das.
Ja, dann gucken wir doch mal, was ist denn das älteste von euch?
Soll ich anfangen?
Ja, dann fangen wir an. Da haben wir es hinter uns.
Okay.
Wir kennen es eh nicht.
Wir kennen es eh nicht, richtig.
Ich befürchte es auch, aber ich will mal da ansetzen, wo der Markus vor 2 Sendungen aufgehört hat. Also bei der vorletzten Sendung, meine ich. Jetzt weiß der Markus natürlich genau, wo er vorletzte Sendung aufgehört hat.
Bei Asterix.
Bei Asterix. Und wer ist der Schreiber bei Asterix?
Weiß ich nie, Cousini oder Uderzo?
Nee, der Cousini. Der Uderzo war der Zeichner.
Gut.
Und der hatte noch einen anderen Job.
Jetzt Bäcker. Wieder
kurz. Nein, der war Chefredakteur von einem Comic-Magazin. Einem Bekannten, nämlich dem Piloté. Ich vermute, es wurde so ausgesprochen. Mein Französisch ist für den Arsch. Man möge es mir verzeihen. Da war er halt Chefredakteur auch in den 60ern. Und da hat er was an Land gezogen, was wirklich, wirklich grandios ist. Und jetzt geht's, ihr werdet nie erraten, thematisch, um was es geht. Es geht um Zeitreisen. Und jetzt könnten die einen oder anderen von euch schon wissen, um was es geht. Test, Test, Test. Nein, tut ihr nicht. Okay. Es geht um den Comic Valeria und Veronique.
Ist das die Nummer, die noch gar nicht, was halt gar nicht so lange her verfilmt wurde?
Ja, es gab 2017 einen Film, da würde ich später drauf eingehen.
Ja.
Oh, den habe ich gesehen.
Ja, ich auch.
Ach na, dann wisst ihr ja, von wem ich rede. Leider ist dieser Film nicht gut, aber das ist eine andere Geschichte. Genau, also Valerian und Veronique, im Original Valerian und Laureline. Ich weiß nicht, warum sie ihren Namen geändert haben fürs Deutsche. Das haben sie aber in einigen Sprachen gemacht. Also die beiden sind halt ein Pärchen, die für die irgendwo in der Zukunft für die Stadt Galactix arbeiten und als mit ihrem Raumschiff in der Zeit und im Ort rumreisen im Weltall, um verschiedene Sachen zu prüfen und zu checken und zu schauen, dass die Zeitlinien immer noch so funktionieren, wie sie sollen. Und entsprechend dabei ganz viele Abenteuer erleben.
Also die TWA. Wie hieß die bei Loki?
Time? Ja, sowas in der Richtung.
Time Tyrant Agency, TVA.
Ja, TVA, ja.
Loki war tatsächlich auch sehr gut, aber Loki hat, da ging es ja darum, dass es ein Zeitstrahl bleibt. Hier geht es darum, dass der Zeitstrahl gleich bleibt. Und das ist interessanterweise, wenn du jetzt überlegst, so was kam ungefähr zur vergleichbaren Zeit raus, so ein, zwei Jahre früher, glaube ich, in England, nämlich so eine Fernsehserie, die hieß Doctor Who. Und da sind einige, ich sag jetzt mal, Sachen, die sind ähnlich. Also es wird verdammt wenig bis gar nicht gekämpft. Es findet viel über irgendwelche Dialoge statt. Und es findet auch viel darüber statt, dass sie halt, also der Zeichner hat sich wirklich austoben können. Und der zeigt ganz tolle Orte und lässt sich da auch einiges einfallen. Und zum Teil sind die Dialoge so gering, dass du dir denkst so, da fehlt jetzt irgendwas zwischen diesen beiden Bildern, damit ich da noch einen Zusammenhang kriege. Aber das ist natürlich, sag ich jetzt mal, Meckern auf hohem Niveau, weil die Geschichten sind ganz, ganz toll. Sie gehen auf die verschiedensten Planeten. Sie haben Ideen für irgendwelche Planeten, die dann vielleicht nach innen gewachsen sind, wo innen verschiedene Völker sind. Sie haben Ideen für irgendwelche verschiedenen Maschinen, mit denen sie dann irgendwelche Tests machen können und so. Das ist total schön, total angenehm. Und das macht richtig, richtig Freude, das zu lesen. Aber ihr habt es wahrscheinlich nicht gelesen.
Nee. Nope. Muss ich passen.
Nee. Muss dir passen.
Also von Valerian habe ich tatsächlich zum ersten Mal über den Film erfahren oder gehört.
Oha, okay. Ja, dann bin ich ja doch sehr viel älter. also sagen wir mal so, die haben jetzt das auch nicht so übertrieben. Sie haben in etwas mehr als knapp 30 Jahren haben sie 21 Geschichten geschrieben. Und die haben das Ganze auch zu einem Ende geschrieben. Also tatsächlich im letzten Band gibt es tatsächlich auch das, wo dann diese ganze Sache sich auflöst und die beiden dann sagen, okay, wir wollen in der Zeit alt werden und dann bringen sie sich dahin und dann werden sie da alt. Und das dadurch ist das Ganze auch in sich eine sehr runde Geschichte. Es gab neben diesen 21 Bänden gab es noch so ein paar Kurzgeschichten, die halt dann auch, weil Piloté natürlich nicht nur diese großen Geschichten hat, sondern natürlich auch ganz, ganz viele kleine Kurzgeschichten, sondern, und da ist auch eine dabei, wo, das da haben sie dann nachträglich irgendwann mal gezeichnet, wie die beiden sich kennenlernen im Jahr 1000. Und das ist, es macht halt echt Freude, das zu lesen, gerade wenn man auch so ein Fan ist von Science-Fiction-Geschichten, wo es nicht nur Puff und Puff macht. Das ist halt das sehr Schöne daran. Genau, und das Ganze wurde dann 2007 als Zeichentrickserie verfilmt. Da hatte ich jetzt versucht, irgendwie den Sound zu holen, damit Arne den Schnipsel einspielen kann. Habe ich aber nicht gefunden. Also, wenn es das irgendwo gibt, weiß ich nicht wo. Und 2017 gab es noch einen Film, der war von Luc Besson. Mhm. Und ich sag mal so, das Schlimmste, was er machen konnte, er hat halt Veronique halt komplett anders dargestellt, als sie es in den Comics ist. Also in den Comics sind das ja tatsächlich so, die beiden agieren tatsächlich als Team. Und das tun sie in dem Film, finde ich, nicht in der Form.
Der war auch weird, der Film. Also naja, das war halt so wie das fünfte Element halt auch europäisch merkwürdig war für, ne, für uns amerikanisch geprägte Filmschauende, ne, so Science-Fiction-Filmschauende. So war ja der Valerian auch. Der sollte, glaube ich, auch so ein Start einer Reihe werden. Ist er ja dann nicht geworden, weil der nicht funktioniert. Oder international, ich weiß nicht, wie gut der in Frankreich angekommen ist. Ist ja nochmal was
anderes. Nee, auch nicht.
Aber ja, ich weiß, dass der halt bunt stellenweise sehr bunt war und weird und durch dieses Zeit, die sind doch da irgendwie immer durch irgendwelche Löcher gehüpft oder wie war das, ne? War
dann ja, ja, genau. Die haben mit ihrem Raumschiff haben sie sich da so ein bisschen durch die Gegend
gehüpft. Und am Ende gab es irgendwelche langen Menschen auf so einem komischen Planeten.
Genau. also verschiedene Spezies auf verschiedenen Planeten, das ist schon so auch etwas, was natürlich so das ausmacht. Es gab auch viel, viel, ich sag jetzt mal, Gesellschaftskritik in den Comics. In Band 1, 2 oder 3, einer von den ersten drei Bänden, ist es tatsächlich so, die reisen zur Erde, New York, 1986. Und zu diesem Zeitpunkt ist die Klimakatastrophe schon komplett passiert. 90% der Welt ist unter Wasser. Und entsprechend gibt es dann irgendwelche Gangster und irgendwelche kleinen Wissenschaftler, die sie irgendwo versteckt haben. Und das, also auch da haben sie die Kritik schon angebracht und das halt auch wirklich durchgezogen an vielen anderen Stellen. Und noch eine Sache, die sehr bekannt ist, ist jemand, der wahrscheinlich ein großer Fan ist, wie man vermutet, nämlich irgendein George Lucas. Ganz, ganz viele Sachen, die man in den Star Wars Episoden 4, 5, 6 sieht, sehen verdammt ähnlich aus wie Sachen aus diesen Comics aus den 60ern, 70ern. Also das Raumschiff, das Valerian fliegt, das sieht aus wie der Millennium Falke. Es gibt ein Band, wo Veronique so ein, ich sag jetzt mal, goldenes Bikini-Kostüm trägt. Das sieht genauso aus wie das von Prinzessin Leia. Es gibt, glaube ich, gleich im ersten Band eine Situation, wo Valerian eingefroren wird in irgendwelches Zeug. Das sieht genauso aus wie das Zeug, in dem dann Han Solo dann irgendwie eingedingst wurde.
Ja, aber alles beeinflusst ja irgendwie, ne? Also das.
Natürlich, natürlich. Also, aber gerade in dieser Kombination gibt es sehr, sehr viele Beeinflussungen. Also da kannst du knapp 20, 30 Sachen aufzählen. Und das zeigt einfach nur, wie sehr George Lucas sich da auch wieder hat von irgendetwas inspirieren lassen, was ihm wahrscheinlich auch sehr viel gefallen hat. Und das könnte vielleicht auch so ein Aufruf sein, die Leute dann lest euch doch nochmal diese Comics durch, weil die sind echt schön. Und wirklich, wie gesagt, auch abgeschlossen.
Gibt's die noch? Werden die noch gedruckt?
Die werden noch gedruckt. Die hat Carlsen tatsächlich vor ein paar Jahren hat er die in so einer Art Sammelband, Gesamtausgabe hat er sie gemacht. Das sind 7 Ausgaben, in jedem sind 3 oder 4 von den Dingern drin. Das ist also überschaubar.
Okay. Aber zum stolzen Preis. Ich sehe gerade bei Thalia, also, da kostet so ein Band 34 Euro.
Genau, aber wenn du da 3 Bände drin hast, also ist das pro Band 11 Euro. Und ich sag mal so, das ist normal. Und das Ganze hast du dann aber halt in einem Hardcover-Buch.
Wer würde sich denn auf physische Medien sich ins Regal stellen? Also sowas stehe ich auch
nicht. Das ist natürlich die Frage. Die sollte man sich vorher stellen. Will man das, ne?
Ja.
Ja, diese Frage kann ich euch nicht beantworten. Genau. Valerian und Veronique von Pierre Christine hat die Texte gemacht und Jean-Claude Mézières hat die Zeichnungen gemacht. Das sind beides Franzosen, die haben sich übrigens in den USA kennengelernt. Völlig logisch, da wo sollte man sich sonst kennenlernen? Und die haben, also da gibt es ganz, ganz skurrile Geschichten, was dazu geführt hat, warum dann Cousini dann bei Piloté aufgehört hat und wie das dann mit den deutschen Sachen ist und da, das Piloté wurde ja irgendwann aufgekauft von, wie hießen die? Nicht Charlie Hebdo, sondern der andere Charlie. Mensuel oder so? Ja, sagt euch gar nichts. Das ist, ja. Aber eine Sache will ich jetzt noch hinten dranhängen. Ah ja, genau, das hieß dann Piloté et Charlie. Und der Charlie-Teil ist dann irgendwann weggefallen, dann hieß es wieder Piloté. Da waren natürlich dann viele Sachen, die jetzt so eher im Bereich von U-Comics dann eher so heutzutage rauskommen würden. Weiß ich nicht, kennt ihr U-Comics?
Ja.
Ja, wenigstens das kennt einer, das ist doch schön. genau, weil U-Comics kam in Deutschland dann ja beim Volksverlag raus. Und einer der Inhaber vom Volksverlag, der hatte dann noch einen anderen Verlag und da kam dann unter anderem, um jetzt noch so das Ding zurückzumachen, ein Band raus, das hieß Die hysterischen Abenteuer von Isterix. Das kam 1989 raus. Ich hatte das Heft sogar. Das liegt wahrscheinlich jetzt bei meiner Schwester, wo die ganzen Asterix-Bände liegen. Und da sind ganz, ganz viele Persiflagen drin von bekannten Zeichnern wie Walter Mörs, Ralf König, Seyfried und so weiter, die halt Asterix und Obelix auf ihre Art und Weise verarscht haben. Das ist auch wundervoll zu lesen. Das macht richtig, richtig Bock. Leider hat der liebe er hat halt das Pech, dass er verklagt wurde von dem französischen Verlag von Asterix. Und da gab es dann irgendwelche Entscheidungen, die das Zitatrecht oder das Recht auf Persiflage irgendwie nicht gesehen haben. Und er hat tatsächlich vor Gericht verloren und hatte inklusive Prozesskosten, Anwaltshonorare, Schadensersatz etc. und der Tatsache, dass er natürlich irgendwie den Rest wieder vom Markt einsammeln musste, hatte der am Ende irgendwie Unkosten von 1 Million Mark, damals noch Mark. Das ist schon eine Menge Geld und daran ist halt dann auch pleite gegangen. Das war der Saga Verlag.
Okay.
Was du alles kennst.
Ja, ich kenne das, weil der hat natürlich ganz viele Persiflagen gemacht. Also da kam dann Cosmopolitan als Cosmopuritan, eine Bunte als Tunte, ein Spiegel als Dr. Spiegel und so weiter.
Aha.
Und ich war in dem Alter, also Ende der 80er, Anfang der 90er, da habe ich natürlich gerne irgendwelche Persiflagen gelesen.
Klar.
Logisch. Würde ich eigentlich auch heute noch machen. Gibt nur leider weniger. Ja, und das war mein kurzer Zeitreisetrip zu Valeria und Veronique.
Sehr schön.
Sehr schön. Du hast ja gerade über Star Wars geredet. Ich könnte ja einfach mal das Heft des Handelns jetzt in die Hand nehmen. Denn eine Star Wars Schauspielerin spielt auch in meinem Film mit, über den ich jetzt sprechen möchte. Der ist 1980 rausgekommen. Galt seinerzeit als einer der teuersten Filme mit 30 Millionen, was heute umgerechnet so 140 Millionen Dollar wohl irgendwie sind, so in dem Dreh. In einem Auto, in dem Film werden über 100 Autos zerschrottet.
Oh. Ist die Regie von Herrn Spielberg?
Herr Spielberg spielt auch mit tatsächlich.
Er spielt mit,
er macht aber keine Regie. Ja, John Landis habe ich gerade gehört.
Ja,
John
genau.
John Landis ist korrekt.
Ah, dann ist es nicht der, dann ist es der andere. Ah,
Gott sei Dank.
Country und Western.
Welches war denn der andere?
Na, Regiedebüt von Steven Spielberg mit Goldie Hawn.
Oder?
Hat er nicht Duell als erstes gemacht? Spielberg?
Ich habe doch bei den drei Amigos eine Spielberg-Dingsbums gemacht.
Drei Amigos war auch, die drei Amigos ist auch von John Landis, ne?
Ja, Sugarland Express meinte ich.
Ach so, nee, da werden auch so viele Autos kaputt gemacht?
Das galt tatsächlich damals als der Film mit den meisten verschrotteten Autos nach der Dreharbeit.
Ja, bei dem Film Blues Brothers waren es 103.
Da müsste ich jetzt prüfen, aber es kann sehr gut sein, dass sie das damit geschlagen haben.
Steht in der IMDb, hatte ich es jetzt irgendwie rausgezogen. Irgendwann kam dann irgendwie auch Matrix, die hatten dann auch nochmal, die haben, glaube ich, jetzt im Moment den Rekord oder irgendwie sowas. Also irgendein Matrix-Film. Warte mal, das war auch relativ am Anfang. A world record, 103 cars were wrecked during filming. Firebird Tornado from 82 broke the record 2 years later, wrecking 150 cars and a plane. The record held for 2 decades until over 300 cars were wrecked during the filming of Matrix Reloaded.
Matrix Reloaded hat diese Autobahnszene, wofür sie 10 Kilometer Autobahn in der Wüste von Australien gebaut haben.
War das nicht im ersten? War da nicht auch eine Autobahn?
Nee, die Autobahn war im zweiten.
Okay, stimmt, da haben sie da diese Autobahn, ja, und da haben die so viele Autos, waren die nicht alle schon CGI? Ist auch egal. Lasst uns mal lieber über Blues Brothers reden, den habt ihr ja sicherlich alle
sehr gerne
irgendwie gesehen.
Na, sowas von.
René auch, ich höre nichts.
Ich auch, ja.
Okay, ich habe mir den jetzt neulich irgendwie, den gab es bei Amazon irgendwie für, weiß nicht, 2 Euro oder sowas, habe ich mir den gekauft, also digital. Hab gedacht, ach, den kann man ja sicher wahrscheinlich öfter angucken. Kerstin kannte ihn, glaube ich, gar nicht.
Oh,
oder nur so ein. Nee, sie meinte, sie war bei Blues Brothers 2000 im Kino. Habe ich gesagt, darüber reden wir jetzt nicht. Nee. Da decken wir den Mantel des Schweigens über den Film. Denn nämlich der Blues Brothers, der Originale, hat bei IMDb eine Wertung von 7,9 und der Blues Brothers 2000 hat eine Wertung von 4,9.
Das ist noch zu hoch.
Man kann darauf viel geben und nicht, aber ich glaube, man erkennt schon, welcher Film wahrscheinlich besser angesehen ist.
Ich bin froh, dass ich für Blues Brothers 2000 kein Geld ausgeben musste. Ich habe ihn in der Pressevorführung gesehen.
Okay. Oh Gott. Ja, aber da muss ich ja eigentlich gar nicht groß erzählen, oder? Ich meine, worum geht's?
Ja, wir doch, wissen nicht, ob unsere Hörer den Film kennen.
Ja, pass
kennen.
Auf, genau. Da
ich wollte gerade sagen, wir können jetzt weitermachen oder wir sprechen halt drüber, ne?
Da hatte ich ein Telefonat mit einem Kumpel. Der hat gesagt, ja, Blues Brothers, weiß ich gar nicht, kenne ich gar nicht. Oder so ungefähr, er weiß gar nicht so diesen ganzen Background. Ich sag's, ja, das ist ja halt so ein Sketch irgendwie aus Saturday Night Live, daraus ist das ja geboren. Mhm. Da habe ich gesagt, das ist, als wenn die Doofen damals einen Kinofilm gemacht hätten.
Ja, das trifft so ungefähr, ja.
So ungefähr, aber er meinte, die Doofen kenne ich auch nicht. Der ist halt ein bisschen jünger.
Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke.
Ja, das wäre doch die gleiche Analogie, oder? Ich meine, die Blues Brothers waren doch bei Saturday Night Live so ein Act.
Absolut. Ja. Genau. Ganz
oder
genau.
Wenn hier zwei Stühle eine Meinung ein Film gemacht hätten, ne?
Naja, die Doofen, das würde ja passen, weil die ja auch Musik gemacht haben. Also quasi, ja, quasi ja. Olli Dittrich kommt aus dem Knast raus und Wiegald Boning holt ihn mit einem Polizeikorser
mit der Bullenschaukel.
Mit einem Polizeikorser irgendwie ab. Das wäre auch.
Verdammt, das haben sie echt versaut. Die Gelegenheit hätten sie nutzen müssen.
Einfach so ein 1:1-Film daraus zu machen. Und dann hast du so Auftritte, so Heino singt in der Kirche oder sowas. Das wäre, da hätte man was draus machen können, glaube ich.
Absolut.
Jetzt kommst du ums Eck.
Aber er hat doch eigentlich alles kopiert. Warum das nicht?
Ja, aber ich meine, das wäre, ja, wir sollten mal irgendwann über Jupp Strunk reden nochmal.
Ja, Jupp Strunk sollte man tun. Aber RTL hat tatsächlich mal, ich weiß nicht, ob es die Mini-Playback-Show war, die sie dann als Maxi-Playback-Show gemacht hatten. Mhm. Auf jeden Fall waren die Wepper-Brüder dort als Blues Brothers.
Okay.
Und hatten dann, weil das so gut ankam, in irgendeiner RTL-Produktion, irgend so eine Serie, keine Ahnung, fuhren die dann als Blues Brothers da auf die Alm oder sowas. Da gab es auf jeden Fall was. Also man war schon in der Nähe, auch wenn es Boning und Dietrich dann nicht geschafft haben.
Aber ja, worum Fritz Wepper und Klaus Wildbeutz als Blues Brothers.
Oder so.
Als Blues Brothers. Nee, Klaus Wildbeutz, waren nicht die Wepper-Brüder. Aber es gibt da irgendwie so ein Making-of. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, auf jeden Fall, Saturday Night Live hatte jetzt ja auch irgendwie Geburtstag. Die sind 50, glaube ich, geworden, ne? Und
kommt hin.
Da ist dann halt irgendwie dieser Film jetzt entstanden. Worum geht's? Der eine kommt aus dem Knast. Es gibt ein Original, gibt noch ein größeres Drehbuch als in dem Film. Eigentlich sollte der Film ein Zweiteiler werden, wo auch die Vorgeschichte, wie er in den Knast gekommen ist, erzählt wird. Haben sie jetzt weggelassen. Und dann geht's irgendwie darum, die gehen zum Pinguin, zur Nonne. Weil sie ja im Kinderheim dort aufgewachsen sind, wenn ich das richtig in der Story mitgekriegt habe.
Korrekt.
Und dann klagt die Nonne halt irgendwie, ja, das Kinderheim soll geschlossen werden und wir brauchen Geld. Und dann, oh, hier ist 5.000 Dollar und ja, ich will euer Geld nicht. Und es gibt ja diese Szene, dass die Nonne sie ja mit diesem Lineal verprügelt, ne? Verdammte Kackscheiß.
Ja.
Und dann,
du sollst nicht fluchen.
Die sitzen ja in so amerikanischen Schulbänken oder so, diese amerikanischen Sitze, ne? Und der Jake, der, also der John Belushi, fällt ja dann mit diesem Ding die Treppe runter. Mhm. Da habe ich gedacht, das ist ein krasser Stunt. Nee, es war kein Stunt, das hat er selber gemacht. Der ist dann halt quasi mit, also das müsst ihr euch mal angucken, wie der da die Treppe runterknallt. Und dann steht irgendwie so in der IMDb, so bei dem Trivia, dass er dann irgendwie die ganze Zeit dann nur noch auf Painkillern war und also auf Schmerzmitteln. Ja, und dann entspinnt sich halt eine Geschichte, die wollen irgendwie die Band, wir müssen die Band zusammenbringen. Die Band. Wir sind
im Auftrag des Herrn unterwegs.
Genau.
Die Band, ja, nachdem sie von, Moment, wie hieß er? Ach, ich habe den Namen vergessen, ich vergesse den Namen immer von dem. Von James Brown in der Kirche das heilige Licht empfangen haben.
Siehst ja, das, du dieses das ganze, Licht?
Der, bitte?
Hast du es denn nicht gesehen?
Ja, der ganze Film ist ja mehr oder weniger eigentlich ein Musical. Aber halt
Aber ein gutes Musical.
Wir müssen jetzt, glaube ich, nicht den ganzen Film zusammen.
Ja, und wie gesagt, sie spielen beides, Country und Western.
Genau, in Bobs Country Bunker.
Country Bunker, ja. The Good Old Blues Brothers Boys Band from Chicago.
Ich glaube, du hast den Film auch mehr als einmal gesehen.
Durchaus.
Wie kann man ihn denn weniger als mehrmals sehen?
Ja, tatsächlich ist er in den USA nicht ganz so gut gelaufen. Also er gilt eigentlich so ein bisschen als Flop. Aber er war dann overseas relativ erfolgreich und im Heimvideomarkt.
Ja, ich habe ihn auch zuerst auf Video gesehen.
Ja.
Und der lief dann halt so in Programmkinos ab und zu mal. Und da hat man natürlich geguckt, dass man hingekommen ist, ne?
Genau, es gibt halt sehr viele Cameos und halt Auftritte. Aretha Franklin, so alles aus dieser Rhythm and Blues-Ecke. Ray Charles, James Brown, John Lee Hooker, denn dieser Cab Calloway, der denn dieses hau, 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 hau. Und wir dürfen natürlich die Nazis nicht vergessen.
Ja,
ja.
Die Blues Brothers auch noch jagen und in einer, also der Film hat ja auch sehr viele supernatural Elemente, ne, also so, ja, er kriegt dieses Licht und dann fliegt dieses Auto dann mal wieder durch die Gegend und die Nazis fallen von der Brücke runter und dann fallen sie halt einfach irgendwie 500 Meter nach unten. War aber lustig. Die mussten dort eine sehr spezielle Genehmigung haben für diesen Stunt. Also die haben dieses Auto mit dem Hubschrauber nach oben befördert und dann mussten sie es fallen lassen und die mussten halt sehr genau sagen, wo das landet. Weil die Stadt Chicago auch nicht so freundlich war für die Dreharbeiten. Es wird nämlich auch öfter gesagt in dem Film, ja, die gehen doch da noch in dieses piekfeine Restaurant. Da sagen sie, da ruft irgendwie doch jemand irgendwie an und sagt, ja, der Bürgermeister ist auch Kunde, nee, war mal Kunde bei uns, der ist jetzt aber tot oder irgendwie sowas. Das ist dann der Originalbürgermeister von Chicago, der gerade abgewählt wurde oder irgendwie sowas.
Okay.
Okay.
Ja, dann gibt es noch, genau, Steven Spielberg spielt tatsächlich am Ende die Rolle des Finanzbeamten, der denn diesen Stempel drauf macht, das ist Steven Spielberg.
Okay. Ach,
nice.
Und Frank Oz, der ja auch bekannt ist, also gerade so in Frank Oz ist doch hier, das ist
Yoda
und ich glaube Kermit der Frosch auch, ne?
Ja.
Das war,
genau,
ja,
der spielt am Anfang diesen Gefängniswärter, der ihm die Sachen wieder zurück aushändigt. Ein Präservativ. Neu, ein Präservativ.
Ah, ja, genau.
Benutzt.
Genau, ja. Ja.
Das ist Frank Oz.
Am Bleistift hebt das hoch.
Genau. Genau, und dann gibt es ja halt mehrere Verfolgungsjagden in dem Film. Die erste ist ja, wo sie diese Mall zerschrotten. Das war eine Mall, die geschlossen war. Die haben sie dann wieder so ein bisschen halb aufbestückt. Und sind dann halt da wirklich absurd durch dieses Zeug da durchgefahren. Ich denke mir so, ey, krass, wie viel Schrott die hier einfach produzieren. Da steht dann auch in der IMDb, ja, die haben halt diese Mäuer da hingebaut und dann, oder wieder irgendwie so halb bestückt, dass das so dekoriert ist. Und dann sind die halt da durchgefahren und auf dem Parkplatz standen halt auch Autos. Die waren von den ganzen umliegenden Händlern dahingestellt worden. An den Autos durfte aber nichts passieren. Ja, das halt einfach Verkaufsautos waren von den Autohändlern drumherum.
Ist das gelungen?
Ja, es ist denn gelungen. Und dann gibt es ja am Ende halt diese Verfolgungsjagd mit diesen ganzen Polizeiautos.
Ja.
Ja. Einfach, wo sie denn da irgendwie, wir haben einen vollen Tank, wir haben ein halbes Packung Zigaretten, es ist Nacht und wir tragen dunkle Sonnenbrillen. War jetzt nicht los. Fahren sie nach Chicago und dann die ganzen Polizeiautos hinten dran. Und die fahren ja dann durch Chicago. Da gibt es ja diese Eisenbahn oder diese Straßenbahn.
Ja.
Und diese Verfolgungsjagd ist relativ krass gemacht. Also die haben stellenweise die Kamera halt vorne drauf und du siehst, also heutzutage würdest du das wahrscheinlich nicht mehr machen, aber du siehst, wie dann wirklich Dan Aykroyd dieses Auto lenkt und es bewegt sich irgendwie alles in diesem Auto, weil da auch so ein bisschen Müll ist. Das schwappt dann immer so von rechts nach links alles. Also es ist halt alles irgendwie echt. Und dann steht halt auch im Making-of haben sie gesagt, ja, die sind halt mit 118 Meilen durch diese Stadt gebrettert, was halt ungefähr 180, 190 ist.
Ja.
Mit diesem riesigen Schiff von Polizeiauto, wo übrigens der Feueranzünder kaputt ist.
Das ist richtig.
Hat der immer hier raus ein Fenster geschmissen. Der ist auch ganz schön lang, der Film. Ne? Also am Anfang
denkst du,
der
hat ein ziemliches... Oder?
Bitte?
2 Stunden hat der, oder?
Ich weiß. Ich guck mal kurz.
Ich glaube, das 133.
Ja.
Sogar noch mehr.
Also hat eine gute... Am Anfang geht er relativ zügig, aber dann zieht er sich auch so ein bisschen. Aber
gut, du hast natürlich aber auch sehr viele Lieder dann halt mit drin, ne? Die
ja,
das Ganze
klar.
Dann nochmal in die Länge ziehen, ne? Mhm. Weil jeder dieser Cameo-Stars dann halt, seinen Auftritt da hat. Also,
dafür hat der Film weniger Handlung,
James
so
Brown.
Ist es nicht.
Ja. Ja, viel Handlung hat er nicht, aber Mad Max hat auch nicht viel Handlung, ne? Also.
Mad Max 2 hat weniger als Mad Max 1.
Ne, ich meine Fury Road, meinte ich.
Fury Road, oh, okay, du hast noch mal weiter unten angegriffen, du hast recht, du hast völlig recht.
Guter Film.
Sehr, sehr guter Film, vor allem, weil er nicht so viel Handlung hat.
Ja, genau, ist überschaubar. Aber Blues Brothers kann man heutzutage immer noch gut machen. Ich muss das mit Kerstin, die ist dann irgendwie weggedämmert, dann gucke ich den Rest, also gucke ich noch mal die Hälfte des Films nochmal mit ihr zusammen.
Sehr gut.
Mit sie auch noch mal sieht. Und dann gab es ja halt Blues Brothers 2000.
Nein, müssen wir wirklich nicht drüber reden.
Ja,
Leute, erspart es euch.
Gab halt nochmal ein Remake, wo irgendwie Dan Aykroyd mit John Goodman war das, glaube ich, ne? Und
ja. Ja, das ist das Problem. Dass John Belushi ist ja irgendwie 2-3 Jahre nach dem Film gestorben an einer Überdosis, weil er leider zu sehr drogenabhängig war. Aber die Chemie zwischen, was für ein Wortwitz, die Chemie zwischen Belushi und Aykroyd, die war einfach grandios und die konnte man natürlich nicht kopieren.
Ja, da gibt's auch diese Szene. Da muss ich, es gibt ja diesen YouTube-Kanal VFX Artist Reacts, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, wo so Special Effects Artists gucken sich irgendwelche Special Effects an und wie das wohl gemacht wurde. Es gibt halt eine Szene, wo die dabei Dan Aykroyd, also bei Elwood in seinem Apartment sind, in dieser Männerpension und dann schießt ja quasi Carrie Fisher, ne, Prinzessin Leia mit einem Raketenwerfer auf dieses Gebäude und das explodiert halt einfach und du siehst diese Szene, wo dieses Schlafzimmer, fällt einfach der Boden unten raus, da muss ich mal gucken, wie sie das gemacht haben und du siehst die Schauspieler, die einfach denn da irgendwie drin sitzen und das ganze Ding fällt irgendwie nach unten, irgendwie crazy, so handgemacht, ne, sowas siehst du ja heute, sowas ist ja...
Heutzutage. Aber sie stehen dann auf, machen den Staub ein bisschen ab und gehen weiter, ne?
Genau, die aus den Klinkersteinen und dann. Ja, deswegen, das meine ich halt, dieses Übernatürliche, was da, oder, ja.
Ja, ja, ja.
Wenn sie halt auch mit einem Maschinengewehr auf ihn schießt, wenn er im Dreck liegt und so, ne? ja. Ein immer noch grandioser Film.
Ja, absolut.
Definitiv.
Blues Brothers. Die Good Old Blues Brothers Boys von ihrer dreijährigen, kommen zurück aus ihrer dreijährigen Europa-Tournee. Welttournee.
Rob McElroy, Sänger der Good Old Boys und Vater des Winnebago.
Ein schöner Film.
Ja. Ja, und wahrscheinlich ist es, wenn du Amerikaner bist, nochmal was anderes, weil die ganzen Musiker aus der Band sind ja auch wirklich denn Musiker gewesen. Also,
wir
kennen die ja gar nicht. Also, deswegen sage ich ja, vielleicht hätte bei den Doofen halt einfach Heino mitgespielt oder so. Oder hier Hartmut Engler von Pur oder so, weißt du, aus.
Oh ja, hätten wir uns gefreut.
Oh ja.
Oder Wolle Petri hätten sie aus dem Kohlenwerk geholt oder sowas. Die Geschichte schreibt, hätte sich eigentlich echt von selbst geschrieben. Scheiße,
ja,
RTL.
Klar.
Ja, echt was verkackt.
Ja.
Können ja noch nachholen.
Lasst uns eine Petition starten.
Meinst du? Ja, gut. Ich bin fertig.
Aber sehr schön, das hat mir gefallen.
Ja.
Ja, ich wollte erst noch einen anderen Film nehmen, der wäre aber hart an der Grenze gewesen zur Disqualifikation, deswegen, den hebe ich mir für später auf.
Hart an der Grenze zur Disqualifikation?
Ja, der wäre im Jahr 2000 rausgekommen.
Ah.
Ach so.
Sowas wie Blues Brothers 2000.
Nein.
Ich wollte es gerade sagen.
Ich glaube, der kam 96 oder
98.
98.
Du weißt doch, in der zweiten 90er Hälfte hast du alles 2000 genannt.
Blume 2000 gibt es immer noch, den Laden.
Ja.
Ja.
Sollten sich mal umbenennen in Blume 3000 oder sowas. So, weitermachen. Irgendwer.
Ja, du musst sagen, wer.
Ach so, ich weiß nicht, wer hat denn was? Markus hat bestimmt irgendwas Spannendes dabei. Nee, René, von René haben wir gar nichts gehört. So.
Von mir habt ihr gar nichts gehört, ja.
Der kennt den Film gar nicht.
Da das, du bist schon mal, mit den Doofen sind wir schon mal beim richtigen TV-Sender. Ich habe eine TV-Show.
Beim RTL.
Bei RTL, jawohl.
Die 100.000 Mark-Show tippe ich jetzt ein.
Das wäre geil.
Nein, schade. Nicht mit Ulla Kotz am Brink.
Dann, der Preis ist heiß?
Nein, es ist eine Show gewesen mit zwei damals wahrscheinlich unbekannten, heute eigentlich bekannten Moderatoren.
Alles du? Nichts oder?
Och, verdammt.
Geil.
Sehr stark.
Ja, ich hatte noch ein schönes Zitat vorbereitet. Also die Sendung wurde mit der ersten Folge wurde eröffnet mit dem Zitat: Wenn Sie ernsthafte Unterhaltung mögen, wenn Sie etwas mögen, das Niveau hat, dann gehen Sie gleich schlafen. Das werden Sie ja alles nicht sehen. Und genau das war das Konzept und man muss dazu sagen, das relativ erfolgreiche Konzept der, das war samstagsabends lief das, ne? Irgendwann.
Ja.
Samstagsabends relativ immer um spät. 22 Uhr oder so, glaube ich.
Ja.
Unterhaltungsshow, alles nichts oder. Und alleine am Titel erkennt man schon, dass man es nicht ganz so ernst nimmt. Ne? Es gab ja auf den Öffentlich-Rechtlichen, ich glaube es war ARD, gab es ja die Show Alles oder Nichts.
Mit Max Schnauzer.
Genau.
Und Schautzer. Hier hat man halt dann Alles Nichts oder draus gemacht. Das Moderatoren-Duo bestand aus Heller von Sinnen und Hugo Egon Balder. Hugo Egon Balder kannte ich damals nur aus dem RTL-Radio.
Was?
RTL-Radio. Ja, wir konnten hier in Köln konnten wir RTL-Radio empfangen. Und da gab es so eine Mittagsshow, die konnte ich immer hören, wenn ich dann mittags aus der Schule kam, das war noch zu Grundschulzeiten. Dann lief bei uns in der Küche immer RTL und da gab es immer diese Mittagsshow mit unter anderem Hugo Egon Balder und noch irgendeiner anderen Moderatorin dazu. Von daher kannte ich ihn, zumindest die Stimme, gesehen hatte ich ihn vorher auch noch nicht. Heller von Sinn kannte ich damals gar nicht. Sie ist einem aber sehr im Gedächtnis geblieben nach dieser Sendung. Sie hat sich so eingebrannt. Ich sage nur Chaka Chaka.
Chaka Chaka.
Die Älteren werden sich erinnern. Ja, also worum ging es eigentlich bei Alles Nichts Oder? Eigentlich war Alles Nichts Oder ein großer Kindergeburtstag. Nee, Gäste wurden eingeladen und es wurden Kindergeburtstagsspiele auf eine extrem absurde Art und Weise gespielt mit den Gästen.
Vielleicht kann man es so ein bisschen vergleichen mit Zimmerfrei.
Nee.
Was ja spielt. Ja, doch, so ein bisschen. Nee, also,
Zimmerfrei hatte ein komplett anderes Niveau.
Ja, aber wann ist Zimmerfrei? Das war Ende der 90er eher so Nullerjahre, oder? So, wir reden hier von dem RTL-Wahnsinn der 90er. Natürlich ist es was anderes, aber du hast halt zwei Moderatoren. Es kommt ein Prominenter dahin und der ist dann halt so eine Personality-Show und dann.
Ja. Genau, also alles dreht sich eigentlich um diesen Gast.
Genau, das
Ziel
das meine
des Ganzen
halt.
War es halt, man macht halt lustige kleine Spielchen und am Ende, wer die meisten Spiele gewonnen hat, also Moderatoren oder Gast, kriegen dann Torten ins Gesicht geschmissen, die man sich quasi bei den einzelnen Spielen erspielt hat. Eigentlich war es immer so, die Moderatoren und meistens Hugo Egon Balder hat die ganzen Torten abbekommen.
Also dazu muss man sagen, die beiden Moderatoren waren dann hinter irgendeiner Wand, das war ja für jede Folge eine andere, haben da ihre Köpfe rausgestreckt und dann durften ein paar Leute aus dem Publikum, je nachdem wie viele Torten erspielt wurden, durften die dann werfen und natürlich hatten sie mehr Freude daran, als dem Hugo Egon Balder ins Gesicht zu werfen, aber sie hätten es frei auswählen können.
Genau, aber er blieb das Ziel des Ganzen. Wobei man auch sagen muss, die beiden, also Heller von Sinn und Hugo Egon Balder, haben auch super zusammen harmoniert an der Stelle.
Mhm.
Ja. Er war tatsächlich so der Blödel-Onkel, der auch so der dumme August, der alles abbekommen hat. Und Hella von Sinn konnte sich so an ihm abarbeiten. Die hatten so eine, ja, es war tatsächlich eine gespielte, so eine Hassfreundschaft. Ne? Also sie macht ihn immer runter. Vor allen Dingen ab dem Zeitpunkt, wo Hugo Egan-Balder auch eine andere Show auf RTL übernommen hatte.
Mit Obst.
Ja.
Mit Obst. Wo Obst geworfen wurde, meinst du?
Na, und da wird mehr mit Klamotten geworfen als mit Obst. Na, und also Tutti Frutti, die erste Nackedei-Spielshow im deutschen Fernsehen, auch glaube ich die letzte, ich weiß es nicht.
Nee, das war nicht die letzte.
Ja, aber es wäre besser die letzte gewesen. Egal. Auf jeden Fall, seitdem er dann diese Sendung übernommen hatte, war er natürlich auch noch mehr dem Spott von Hella von Sinn ausgesetzt. Wobei er aber auch selber sagte, das war so gewollt, weil das Publikum das einfach mochte. Und er hat das dann gerne in Kauf genommen, dann da auch als der dumme August dazustehen.
Es war ja auch effektiv eine Werbung für die andere Sendung.
Ja, das und das Publikum hat halt gerne einfach gesehen, dass sie ihn fertig gemacht hat und er hat das quasi hingenommen und hat gesagt, ja, das Publikum mag das, das bringt Einschaltquote, also nehme ich mich da zurück, wehr mich nicht, mache sie nicht runter. Ne, er hat das immer so spielerisch versucht, wurde aber immer von ihr plattgebügelt, wobei ich auch sagen muss, Hella von Sinn ist, glaube ich, eine sehr dominante Persönlichkeit, die viele Leute einfach durch ihre Präsenz plättet.
Ja.
Und auch in der Show hatte sie jedes Mal, das muss man echt sagen, jedes Mal ein anderes Kostüm an, das ihr zurechtgeschneidert wurde, von Gemälde, ich weiß nicht, was da alles war, Verkehrsschild, Schrankwand, Fernseher.
Ich habe hier gerade parallel eine Sendung offen, da ist sie eine Pommes-Tüte als Schneewittchen und kommt als Schneewittchen aus der Pommes-Tüte raus.
Ja, sowas, ne? Also da wurde richtig gearbeitet, ihr diese Kostüme zu machen. Und das hat sie halt dann immer auch mit Würde getragen.
Ja, das waren wahrscheinlich auch irgendwelche Künstler, die das dann halt auch gemacht haben, dann später.
Ja, was auch immer, aber es muss halt trotzdem alles hergestellt werden. Ne? Ja,
natürlich, klar.
Und was hat man gemacht? Man hatte sich dann einen prominenten Gast eingeladen. Und das waren tatsächlich meistens auch Leute, die aus der Unterhaltungsbranche kamen. Da waren jetzt also selten irgendwelche Politiker, ich weiß gar nicht, ob es bestimmt, weiß gar nicht, Norbert Blüm oder sowas kann ich mir vorstellen, dass der genau. Zu sowas hingegangen ist.
Ich habe hier gerade die Liste offen.
107 Sendungen waren mir gar nicht bewusst.
Nee. Ja.
Und die meisten davon sind leider inzwischen tot.
Ja. Auf jeden Fall waren dann diese Gäste immer da und dann wurden halt verschiedenste Spiele gemacht. Und so ein paar Highlight-Spiele, die bei mir noch in Erinnerung geblieben sind, ist auf jeden Fall, ich packe meinen Koffer. Ne, nach dem altbekannten Prinzip, ich packe meinen Koffer, nehme mit und alle anderen müssen das im Kreis immer wiederholen, bis irgendwann jemand nicht mehr weiß, was eingepackt ist. Und die haben es dahingehend erweitert, dass sie auch immer pantomimisch darstellen mussten, was sie einpacken. Und irgendwann hat es sich etabliert, dass Hugo Egan-Balder immer einen Kondomautomaten mitnimmt.
War es nicht ein Zigarettenautomat?
Nein, es war der Kondomautomat.
Es war der Kondomautomat.
Okay.
Ja, und das führte zu Absurden. Und das schöne Spielchen Schwampf.
Schwampf, ja.
Schwampf, wo der Gast dann Fragen gestellt bekommt. Und er musste auf die erste Frage mit Schwampf antworten. Auf die zweite Frage musste er mit der Antwort der ersten Frage sagen. Und das führte halt dann immer zu absurden Antworten auf die entsprechenden Fragen und verwirrte halt auch viele Leute, weil das gar nicht so einfach ist, kognitiv dann wieder sagen, okay, ich muss jetzt nicht die Antwort auf die Frage geben, sondern auf die Frage von davor.
Ja.
Immer sehr schön.
Ich habe gerade noch mal geguckt, so gerade so die ersten, ich weiß nicht, ob es die erste Staffel ist, wo sie da in diesen komischen Äpfeln sitzen, da sieht das Studio auch echt aus wie Hund, ne? Also, später war das ja so ein großes Studio mit großer Dekoration und so, da sah es alles ein bisschen wertiger aus, aber gerade so am Anfang sah das ja auch echt aus wie nichts, ne? So sitzen irgendwie.
Ich weiß gar nicht, ob es da, also die Staffeln in dem Sinne gab es ja damals da gar nicht, das wurde ja einfach so am Stück wegproduziert.
Es war effektiv alle drei Wochen oder so, gab es eine Folge.
Mhm. Ja. Ne? Und wahrscheinlich hatten sie auch irgendwann halt mehr Geld, weil die Zuschauerzahlen stiegen, die Einschaltquote stieg halt, mehr Werbeeinnahmen. Dadurch konnten sie sich wahrscheinlich auch dann mal das Studio ein bisschen aufmöbeln.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Sehr beliebt war halt auch das Anrufspiel. Das
lief übrigens auch erst freitags sogar. Aber ja, ganz am Anfang. Das Anrufspiel.
Da hatten sie halt mehrere Telefonbücher. Der Gast hat sich ein Telefonbuch rausgepickt.
Ja. Ja, ja.
Dann haben sie, also die Jüngeren, die Älteren werden sich erinnern, was ein Telefonbuch ist. Und dann haben sie das aufgeschlagen, er hat mit einem Finger irgendwo drauf getippt und dann haben sie da angerufen bei der Person. Und dann musste der prominente Gast der Person am Telefon erklären oder dazu bringen, zu sagen, ja, ich glaube, dass sie, weiß ich nicht, hier Harry Weinfurt sind. Und das führt natürlich zu abstrusen Gesprächen, weil er ruft so halt irgendeinen Typ an und sagt hier, ja, hallo, ich bin hier in so einer Fernsehshow und bin Harry Weinfurt, glauben Sie mir das? Und die meisten halt so, hä, was? Nee, warum?
Spam-Anruf, zack, auflegen.
Ja, genau.
Ja.
Heute würdest du den sofort blocken oder sonstiges, aber ja. Und am Ende gab es auch immer das sogenannte Puppenhaus, wo dann Heller von Sinn eine Geschichte erzählt hat. Der Gast musste dann in diesem Puppenhaus, was auch jedes Mal auf den Gast abgestimmt war thematisch, weiß ich nicht, wenn es irgendein, ich sage jetzt mal, ein Tatortkommissar war, dann hat es irgendwas mit Tatort oder sonstiges zu tun oder mit einem Kriminalfall. Hugo Egon Balder hat dazu am Klavier geklimpert und dann mussten sie diese Sachen, diese Geschichte muss dieser Gast dann nachspielen und nachstellen, was auch immer irre komisch oder meistens irre komisch war.
Natürlich, du hast aber auch das Spielspiel noch vergessen.
Das Spielspiel, ja.
Das Spielspiel.
Das war mit diesem Würfel, ne?
Genau, das war
ja. Wir haben diesen riesigen Würfel gehabt.
Wo sie denn in diesem größeren Studio waren, gab es dann am Ende so ein Spielspiel, was irgendwie so ein Mensch ärger dich nicht Monopoly-Version war. Und da gab es ja auch immer Fisiko. Genau. Fisiko. Und da ist ja auch immer Chaka Chaka meistens dann auch immer noch gekommen. Dann halt so.
Ja.
Kommando
Trommel steht ja auch.
Ich erinnere mich an ein Spiel, da haben sie irgendwelche Wörter oder Namen genannt und da musste man rauskriegen, welches Tier sich in dem Namen versteckt. Und eins davon konnte ich mir sogar sehr gut merken. Das fing an mit Klaus Lage. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr das Tier rauskriegt.
Laus?
Ja, sehr gut. Dann gab es Klaus Maria Brandauer.
Laus?
Ja, sehr gut. Dann gab es Klaus und Klaus.
Laus.
Also das war das eine Spiel, an das ich mich sehr gut erinnere. Und dann gab es
hier stehen auch noch zwei Beispiele in der Wikipedia.
Ja.
Es sollten berühmte Buchtitel erraten werden. Erstens, eine Frau bringt eine rote Rose herein, an der ein großes Namensschild hängt.
Der Name der Rose.
Der Name der Rose. Eine Biberpuppe mit Schlitzaugen und chinesischen Hut wird hereingefahren. Buchtitel Die Bibel.
Und ich erinnere mich auch noch, wie Hella von Sinn dann also so in ihrer charmanten Art war und um ihrem Kollegen da eins reinzudrücken gesagt hatte, so 80% der Männer onanieren unter der Dusche. Und Hugo Egon sagte so, ich nicht. Und sie, ich glaube, jetzt habe ich ihn versaut. Sie sagte, singen unter der Dusche. Und dann sagt er, ich nicht. Und dann sagte sie, der Rest onaniert.
Den hast du versaut, ja.
Den habe ich versaut, ja, sorry.
Nur so ein bisschen. Ist gar nicht aufgefallen. Hättest du nichts gesagt, ich hätte es nicht gemerkt.
Ja, so ist das. Aber das ist aber auch wirklich eine super Sendung gewesen. Also,
ja.
Ich weiß nicht, ob man das heute noch machen kann. Aber wenn ich sehe, alleine, was da alles an Promis da war, und ich habe die, glaube ich, echt alle gesehen, diese Folgen.
Ja, es waren schon einige
Leute.
Wir hatten 107 Folgen.
Kurt Weinzierl spielt zum Beispiel bei, wie heißt denn hier, mit Habe Kerkeling, Kein Pardon mit.
Okay.
Da ist der eine Assistent vom Regisseur. Glaube ich.
Ach, den kennst du.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, den kennst du auf jeden Fall.
Das ist der mit den lustigen Haaren.
So Locken.
Ja, so ein bisschen lockige.
Ja, okay, doch, den kenne ich. Ja, so manche.
Den kennt man. Auch wenn man den Namen nicht kennt, aber den Schauspieler kennt man.
Das ist richtig. Ja. Aber manche Namen, Christine Schubert, wer auch immer.
Ich sehe, Dieter Krebs war zweimal da. Einmal als Dieter Krebs und einmal als der Martin.
Ja, das war dann diese Martin-Phase.
Ja, genau. Die war auch extrem.
Klaus und Klaus waren auch zweimal da.
Laus und Laus.
Ja, in der letzten Folge, da haben sie aber einige Leute auf den Tisch gebracht.
Alene Jaschke, den Namen habe ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr gehört.
Die Jakob Sisters, Alter, die waren auch mal eine Zeit lang sehr aktiv in solchen Shows.
Harald
Schmidt. Furchtbar nervig.
Okay, Chris.
Nina Hagen, ja, cool.
Ja, viele Folgen findet man tatsächlich noch auf YouTube aktuell.
Sehr gut.
Das ist gut.
Die Torten wurden stets von Tortengirl Regine hereingetragen, die ebenfalls
abenteuerliche
Kostüme trug.
Genau. Und was ich gelesen hatte, war, was heute ja gar nicht mehr so ist, dass die Sendung ja auch ein unglaubliches Tempo hatte. Während heutzutage halt alles immer so aufgebläht wird und dann wird hier nochmal und da nochmal was gemacht und getan und da ging halt Schlag auf Schlag, das eine Spiel war gerade zu Ende, ja, dann kam schon das nächste.
60 Minuten halt, ne? Du hast ja sowas, hast du so eine Sendung, hast du ja gar nicht mehr mit 60 Minuten.
Ja, ja, und du hast aber eigentlich wahrscheinlich, glaube ich, das war eine Werbeunterbrechung wahrscheinlich dazwischen.
Ja, damals durfte nur einmal unterbrochen werden, ja.
Ja. Und da ging Schlag auf Schlag. Da war keine lange Atempause irgendwie dabei oder jemand umgeschminkt werden musste. Da ging rucki zucki.
Weißt du, warum das abgesetzt wurde?
Weil die Zuschauerzahlen nachher rückläufig waren.
Okay.
Irgendwann ist das
Konzept hat sich dann
durch.
Irgendwann überlebt. Na,
ja.
Dann war es halt vorbei, der ganze Klamauk.
Ja, aber also fünf Jahre, das finde ich, ist aber schon super.
Genau.
Ja, cool.
Ja, aber das war alles nichts oder. Dann darf jetzt noch der Markus.
Wir bleiben, also jetzt erstmal Schluss mit lustig hier.
Was?
Und
ja. Wir bleiben bei RTL.
Nix mehr RTL. Ich habe ja Audio.
Auf Mallorca.
Ich habe ja Audio und habe mit Schrecken festgestellt, dass ich erst einmal Audio hatte und ihr immer Hörspiele und sonstigen Kram macht. Und ich der Einzige bin, der tatsächlich dann irgendwie Musikalben hatte.
Ich habe auch nie, ich habe auch nie.
Du hast Stereoanlage gemacht,
Video,
ja.
Ich habe nie Videospiele, habe ich auch nie. Die Kategorie geht auch immer an mir vorbei.
Weil ich habe ja so eine Liste mit Dingen, die ich hier mal anbringen will und meine Audioliste ist mit Abstand die längste.
Oh Gott, du hast eine Liste.
Oh Gott, also wenn ich mal den Joker ziehe, weiß ich, dass ich auf Audio gehe. Aber Alles Nichts Oder endete 92 im Dezember. Und wir springen jetzt mit meinem Album, das ich nur als startenden Anlass, weil ich noch ein bisschen was drumherum erzählen will, nehmen möchte. Im November 92, genauer gesagt am 6.11. ist es erschienen und wenn ich euch sage, was auf dem Cover ist, wisst ihr sofort, welches Album das ist.
Wann, welches Jahr?
92, 6.11.92. Wem sagt der Name Tek Kwang Duk was?
Ist es ein brennender Mensch?
Yes.
Ah.
Ah,
wir sind in
genau.
Seattle?
Nee.
Okay, dann weiß ich
nicht, woher die kommen.
L.A.
Also es wird wahrscheinlich Rage Against the Machine sein.
Genau, mit dem gleichnamigen Album, beziehungsweise ich fange halt übers Album an. Ja, auf dem Cover halt Tek Kwang Duk, habe ich mir extra rausgesucht, wie man es ausspricht. Es dürfte fast passen, doch, ja, richtig. Der sich im Juni 63 in Saigon verbrennen ließ, um lustigerweise, in Anführungszeichen, gegen die Unterdrückung der buddhistischen Bevölkerungsmehrheit in Vietnam zu protestieren. Weil die Regierung aber irgendwie römisch-katholisch unterwegs war, haben die halt unterdrückt. Ja, was soll ich sagen? Also es gibt wenige Alben, wo ich sage, jedes Lied ist echt ein Banger. Und bei Rage Against the Machine war es so. Und das hat mich und meinen Freundeskreis tatsächlich so komplett weggeblasen, wie ich glaube, kaum ein Album vorher oder auch nachher. Also habe ich so nie erlebt, weil es halt auch ein Musikstil war, den man in der Zeit dann natürlich immer mehr gehört hat, aber so in der krassen Art nie. Also es gab Bands wie Faith No More, Clawfinger, Doggy Dog, Body Count, wie sie alle heißen, die zwar in der Richtung unterwegs waren, aber so wie Rage Against the Machine hat es halt keiner gemacht, was halt zum einen am Gesang von Zack de la Rocha lag und vor allem an der Gitarre von Tom Morello, der halt ja diesen Killswitch da irgendwie drin hatte, um so dieses stotternde oder diesen stotternden Effekt dann da so drin zu haben.
Ist das, was ist denn das? Ist das Crossover gewesen oder?
Ja, komme ich gleich dazu. Okay. Also das war so, also da habe ich zum ersten Mal Crossover gehört. Mhm. Aber Crossover kommt eigentlich aus den 1940er Jahren. Also der Begriff, der hat sich dann im Lauf der Zeit etwas gewandelt. War aber damals zur Unterscheidung der Hitparaden, die es damals gab. Und zwar auf der einen Seite so weißer Country-Pop und auf der anderen Seite schwarzer R&B. Und wenn du es geschafft hast, tatsächlich in beiden Charts irgendwie erfolgreich zu sein, nannte man das damals Crossover.
Ha, okay.
Aha.
Also so ein übelst rassistischer Grund eigentlich, wie der Begriff entstanden ist, hat sich dann halt gewandelt. 70er, 80er Jahre war dann Punk so das Ding, und was sich aus Punk dann raus entwickelt hat, so Post-Punk, New Wave, hat man da noch so gesagt, und dann hatten sich diese Bands, die das dann gespielt haben, auch optisch abgegrenzt zu den Punks. Und haben zerrissene Jeans und Flanellhemden angezogen, was dann halt so der Prototyp für Grunge war, der dann halt auch ungefähr in diesen frühen 90ern dann Seattle, da sind wir dann wieder in Seattle, quasi entstanden ist. Und Crossover nannte man es dann, als es so die Mischung aus Hardcore und Thrash Metal gab, also Suicidal Tendencies, die hätte ich mal live sehen sollen, aber sie haben abgesagt. Und da sprach man dann so zum ersten Mal von Crossover. Dann kam mit Red Hot Chili Peppers, Faith No More, Beastie Boys, kamen dann so die Bands, die dann halt vor allem dieses Metal und Hip-Hop oder die Metal- und Hip-Hop-Genres so ein bisschen vermischt haben. Und das ging dann tatsächlich so in den Begriff Crossover über, dass man halt vorwiegend genau diese Mischung machen wollte. Was dann später wiederum zu Nu Metal führte, hier mit, wie heißen sie, Linkin Park und so weiter, die ja durchaus ähnlich sind, aber dann doch nochmal ein bisschen anders. Und ja, das war sozusagen der Startschuss, so auch in meinem Leben, mit der Art von Musik, und war grandios, sowohl musikalisch als auch so von den Texten her. Da hat mich dann sehr viel also da hätte ich schon gern mehr Internet gehabt, weil ja, die hatten halt vom Songwriting her natürlich diverseste, überwiegend amerikakritische Texte da drin, was weiß ich, um Ermordung von Malcolm X, von Martin Luther King, dann Ungleichbehandlung natürlich von Schwarzen gegenüber den Weißen, Polizeigewalt, so die der Staat überwacht dich, Geschichten und so weiter und so weiter. Und ja, das kam dann halt so in dem Alter natürlich super, ne? So hier rebellisch gegen das System und so weiter und so fort. Und das Album war definitiv der Startschuss. Habt ihr die Platte gehört?
Aber sowas von.
Hat das Ray Matthias gesagt?
Ja.
Okay.
Also ich fand die damals, also dieses Killing in the Name of war natürlich toll. Ich habe mich auch total gefreut, als in dem Matrix-Film, weil Matrix haben wir heute noch nicht erwähnt, da war ja auch Wake Up drin.
Genau, ganz am Schluss halt, wenn er in der Telefonzelle dann, wenn es so rauszoomt.
Genau.
Ja. Okay. Mir war das immer zu viel, also zu hart. Also das war nicht so, da war ich eher noch musikalisch wahrscheinlich so in der Punk-Phase noch unterwegs.
Und aber sie waren deutlich weniger hart als Public Enemy.
Ja, da habe, ich habe ja nicht gesagt, dass ich die gut fand.
Okay, sorry.
Ich gucke gerade, wann das Vitology von Pearl Jam rauskam. 94. Ja, das muss 92.
Das müsste das dritte Pearl Jam gewesen sein oder vierte.
94 kam das Vitology raus.
Oh.
Da hatte ich den Pearl Jam für mich entdeckt. Aber das vorher war noch so in der Punk-Phase unterwegs. Also die.
Mhm. Ja, war ich tatsächlich auch. Also das war dann so auch die Zeit, kurz vorher hatte ich dann gerade dann so Bad Religion und sowas für mich entdeckt. Mhm. Und das hier war dann so, hat mich dann tatsächlich auch dazu gebracht, so ein bisschen amerikanischen Hip-Hop, so halt tatsächlich so Public Enemy und Ice-T, Ice Cube, weil Ice-T natürlich dann auch bei Body Count uns als Sänger unterwegs war, da reinzuhören. Und das Lustige damals war, dass du bei uns zwar die CDs irgendwie kaufen konntest, aber da super oft was ausgepiepst war. Halt jedes Mal, wenn die Fuck sagten, sind wir jetzt explicit, müssen wir jetzt einen Tag an Mega verpeilt machen.
Mir ist egal.
Explicit Content. Und ja, ne, stand zwar alles vorne drauf, aber ja, war dann halt egal. Ne?
Wirklich? Haben die das wurde, in den Songs ausgepiepst?
In den Songs wurde das ausgepiepst.
Boah.
Das war schon hart.
Das tut ja weh.
Das hat wirklich weh getan, ja. Ja.
Aber die haben die nicht Band, viele Platten gemacht, oder?
Also danach kam Evil Empire, dann kam
Battle of
Gorilla
LA.
Radio oder Battle of LA, da war Gorilla Radio, glaube ich, mit drauf.
Und das war's.
Ich glaube, wir haben drei gemacht, ja.
Renegades gab es auf jeden Fall noch. Das war ein reines Coveralbum.
Also ja, Studioalben stehen hier bei drei. Also
okay, aber Renegades gab es auf jeden Fall. Da war zum Beispiel The Ghost of Tom Joad drauf von Bruce Springsteen. Und da hatten sie auch die Rolling Stones gecovert und so. Richtig gut eigentlich, weil komplett anders als die Originale und so. Das war schon gut. Und was daraus entstanden ist, war dann eigentlich auch ganz cool, weil die hatten sich 2000 dann zum ersten Mal getrennt. Und De La Rocha, der Sänger, hat keine Basis mehr gesehen und ja, ne, Künstler halt. Auf jeden Fall hatten sie dann, der Rest der Band, hatten sich Chris Cornell geschnappt von Soundgarden. Vielleicht mit Eddie Vedder zusammen so mein absoluter Lieblingssänger. Und hatten Audioslave. Und das war dann halt auch sehr spannend, weil du die Musik von Rage Against the Machine hattest, weil das immer noch sehr ähnlich blieb, aber halt einen komplett anderen Gesang darüber. Mit komplett eigenen Liedern auch. Und das war schon sehr, sehr cool. Habt ihr die mal gehört?
Mm-mm.
Ja.
Da war ich dann in der Grufti-Elektro-Szene unterwegs.
Ja, das hier Metal plus Elektro kam dann tatsächlich auch so als Folge des ganzen Crossovers. Zum Beispiel mit dem Spawn-Soundtrack. Film eher so semi, aber der Soundtrack war ganz gut.
Ja, das war ja dann wirklich so diese Crossover, Rap, Metal oder halt ne, Elektro.
Elektro war
Metal,
da.
Ne, auch ne, Matrix-Soundtrack geht ja auch so in diese Richtung. Ne, der ist
ja genau.
Stellenweise genau. Auch Rob Zombie und Dracula und so, also diese
genau.
Sachen.
Genau. 2007 gab es dann die erste Reunion, wo sie dann so ein paar Festivals gespielt hatten. Dann ganz spannend, 2009 gab es halt so eine Grassroot-Bewegung, wo alle Menschen in UK Killing in the Name of gekauft haben, was ich persönlich tatsächlich den schwächsten Song auf der ganzen Platte finde. Aber der wurde dann Platz 1 in den Weihnachtscharts und das hatten sie gemacht halt um die X-Factor-Single, die da gewonnen hatte, was normalerweise oder die Jahre vorher die Weihnachtscharts angeführt hatte, zu verdrängen. Fand ich.
Aber das ist doch ein guter Grund.
Das, ja, ne, super. Finde ich auch. Dann haben sie sich aber nochmal aufgelöst, hatten dann 2016 bis 2019 gab es die Prophets of Rage. Das kenne ich tatsächlich nicht, aber das war auch quasi wieder die Band. Nur ich weiß gar nicht, ob Chris Cornell da schon tot war. der hat sich ja auch irgendwie umgebracht. Mhm. Haben auf jeden Fall die Rapper von Public Enemy und von Cypress Hill waren dann halt die Frontmänner. Bis 2020, da kam wieder Reunion, aber da mussten sie ihre Tour wegen Covid absagen. Das hatten sie dann später nachgeholt. Genau, sehr spannend auch, nach 9/11 gab es ja das Clear Channel Memorandum, wo den Radiostationen empfohlen wurde, dass manche Lieder nicht gespielt werden sollten. Was weiß ich, Knockin' on Heaven's Door oder hier Stairway to Heaven. Und es gab nur eine Band, von denen das komplette Werk verboten wurde. Und das war halt Rage Against the Machine. Wobei, es war nur eine Empfehlung. Man musste sich da nicht dran halten. Genau. Ja, das war Rage Against the Machine mit Rage Against the Machine. Also hat mich sehr, sehr beeinflusst. Und beeinflusst, das habe ich tatsächlich in der Recherche dann erfahren, tatsächlich bis heute, bis ins Brettspiel rein und eher Matthias als euch andere beiden. Denn was in manchen Songs auch kritisiert wurde, waren die Aktionen gegen, wie soll ich es nennen, halt so gegen Bürgerbewegungen und sowas, ne? Wo aktiv gegen Malcolm X zum Beispiel vorgegangen wurde oder gegen Martin Luther King. Und zwar gab es da in den USA sogenannte Counterinsurgency Program. Und der Matthias weiß, was es mit Counterinsurgency zu tun hat.
Das klingt nach Coins.
Das klingt nach Coins. Also genau diese, der Staat tut eigentlich irgendwas, um gegen die Gegner da Dinge zu tun. Durchaus auch gegen das Gesetz und so ein bisschen unter der Decke, sodass es halt nicht auffällt. Und ja, das war halt so in den 50er, 60ern, 70ern gab es das tatsächlich alles. Und ja, das haben sie halt auch in ihren Texten dann verarbeitet. Und findet sich dann heute so im Brettspiel-Universum tatsächlich auch wieder, ne? Und das fand ich dann sehr spannend, dass es da so eine Brücke gab von einer Band von 92 beziehungsweise 91 haben sie sich gegründet, hin zu ja, ganz modernen Dingen.
Nice.
Fand ich auch. Deshalb eines meiner absoluten Lieblingsalben, Rage Against the Machine.
Das ist schön.
Hast du das noch?
Ja, klar. Das hat sogar mein Sohn als LP. Hat er von meinem besten Freund geschenkt bekommen, weil es dessen Lieblingsalbum ist.
Vinyl macht man auch nur, damit man größere Cover hat, oder?
Ja, klar.
Ja.
Natürlich. Das fand ich damals mit so mit Einführung CD ganz furchtbar, dass da nur noch so ein 20x20 Zentimeter Ding drin war, wenn überhaupt.
Nicht eher 10x10? Weiß gar nicht. Nee, 12.
Ja, also 20 ist, glaube ich, zu viel, aber so ein Geodreieck.
Ich glaube, da hatten wir heute so richtige Banger hier heute in der Sendung.
Aber hallo.
Und ich kannte alles.
Ja, du.
Kann ich
jetzt nicht sagen.
Kann ich jetzt auch nicht so sagen.
Das ist sonst, zeige ich immer so, aha, was schön, was ihr da erzählt, das kenne ich alles nicht. Aber diesmal kannte ich alles, das freut mich total.
Es war ja auch nichts mit Sport und so dabei.
Das stimmt.
Gut, dann würde ich sagen, die 90 Minuten haben wir fast geschafft.
Mann, das 90 Minuten. Zeit verging ja wie im Fluge.
Ja.
Tatsächlich.
Wir müssen noch ein bisschen reden, damit wir das, oder ich spiele noch ein bisschen Fahrstuhlmusik am Ende oder sowas.
Wake up, am Schluss kommt Wake up.
Ja, darf ich ja nicht.
Darfst du nicht, nee.
Darf ich nicht.
Darfst du nicht.
Guti, dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, Social Media und sowas, das ist ja alles jetzt kaputt mittlerweile. Ihr werdet uns schon irgendwie finden.
Genau.
So schaut's aus.
Oder ihr habt uns ja schon gefunden, ne? Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mal gucken, ich weiß gar nicht, was ich das nächste Mal habe. Wahrscheinlich Audio oder sowas.
Du hast das nächste Mal Serie.
Serie. Da muss ich ja die, Wiecherts von nebenan.
Die Wiecherts von nebenan. Ja.
Der René hat nämlich Audio.
Ach, der hat wieder ein Hörspiel eingepackt, ausgepackt.
Gehe ich mal ganz stark von aus. Oder vielleicht die Vertonung von Der Name der Rose.
Zählt das als Audio oder ist das ein
Buch? Nee, irgendeine Serie, die es dann als Hörspiel gab.
Ja. Ich habe mir mal Knight Rider aufgenommen. Ja,
sowas so eine Folge.
Knight Rider habe ich vorm Fernseher.
Knight Rider habe ich mal als Weihnachten, habe ich eine Kassette gekriegt. Eine Knight Rider Hörspielkassette.
Nee, habe ich mir selbst aufgenommen. Ist halt nur doof, wenn jemand die Tür reinkam, aber. Was willst du machen?
Schlimm ist, wenn ein Taubstummer da mitspielt, dann bist du auch geliefert.
Ja.
Alles klar, ich drück mal auf den Knopf hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ciao. Bye.